Versuche den zweiten Teil jetzt etwas langsamer zu sprechen, vor allem die Satzenden besser zu betonen. Danke für die direkte Rückmeldung. Das ist für mich immer ein Vertrauensbeweis, wenn mir es die Leute direkt sagen. Das ist schön. Ich hoffe, dass es jetzt dann besser ist. Jetzt bin ich auch etwas munterer geworden in der Zwischenzeit. Ich möchte gerne zwei Dinge machen in dieser zweiten Unterrichtseinheit. Das erste ist, nochmals einigen Fragen nachzugehen, strukturiert, Einleitungsfragen zu Jesaja. Das ist nochmals eine andere Warte. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht könnte es noch interessant sein, plaudernd sich durchs Buch Jesaja zu blättern. Nicht jedes Kapitel jetzt alles zu erzählen, sondern einfach mal plaudernd durchzugehen und so ein paar Hinweise zu geben. Wenn Sie das Kapitel lesen, achten Sie sich mal auf das. Wäre das eine Idee? Das ist vorher mir noch so durch den Kopf gegangen, das könnte noch hilfreich sein. Nun zum ersten zu den Einleitungsfragen. Das sind Fragen, die kann man sich für jedes Bibelbuch stellen. Manchmal sind es vielleicht mal noch eine Frage mehr oder weniger. Ich habe ja immer wieder angesprochen, dass Jesaja dieses Buch geschrieben hat. Und wenn jetzt ein Profi-Theologe, ein Kollege von mir da wäre, dann würde er mir wahrscheinlich ziemlich schnell sagen, ja, aber Moment, das gibt doch schon lange neuere Thesen, dass da nicht nur Jesaja beteiligt war, sondern mehrere Autoren, dass da ein Deuterer und ein dritter Jesaja gibt und so weiter. Jesaja hat dieses Buch geschrieben, da bin ich der tiefen Überzeugung, und wieso kann ich diese Überzeugung so tief haben? Schlagen Sie mit mir Johannes 12 auf. Und dieses Argument müsste mir dann ein solcher Kollege erstmal glaubhaft erklären, wie er das aushebeln will. Ich habe ja gesagt, dass im Neuen Testament Schritt auf Tritt das Alte Testament erwähnt, angespielt oder direkt zitiert wird. Jetzt schauen Sie mal, was Johannes macht in Johannes 12, Vers 37. Johannes 12, Vers 37. Da steht: Obwohl er, Jesus, aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Ist ja schon erstaunlich. Da ist der Gottessohn da. Dieser Gottessohn ist gekommen. Dieser Gottessohn hat alle Zeichen des Messias erfüllt. In Lukas 5 steht, dass eine Abordnung aus Jerusalem gekommen ist, um was zu tun. Da steht so ganz kurz: Sie haben geschaut, tut er die Zeichen des Messias, die die Juden erwarteten? Ja, er hat Tote auferweckt. Er hat Blinde sehend gemacht. Er hat Lahme wieder zum Laufen gebracht und zum Gehen gebracht. Und er hat auch gesagt, dass er Sünden vergeben kann. Moment mal, und er hat das alles getan, und jetzt steht, obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Ja, wie würde das wohl zu begründen sein? Achten Sie auf das Bindewort: damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat. Und jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 53, Vers 1. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Für all diejenigen, die sagen, Jesaja 53 ist Deutero Jesaja, wieso sagt dann Jesus hier, dass Jesaja hier geschrieben hat? Das wäre so mal die erste Frage. Und zweitens, wenn wir weiterlesen, führt sich noch fort. Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen. Aha, wieder, Jesaja hat gesprochen. Was kommt jetzt? ein Zitat aus Jesaja 6, aus dem ersten Teil. Ja, Moment mal, Johannes zitiert da Jesus und der sagt ohne weiteres aus dem zweiten Teil und aus dem ersten Teil, dass Jesaja gesprochen hat. Wieso muss ich dann die ganze Zeit mir andere Dinge erfinden? Also ich gehe von dem aus, dass das dieses Wort zuverlässig ist. Johannes hat Jesaja zitiert, er hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja nochmals, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Jesus, Johannes gehen selbstverständlich davon aus, dass Jesaja beide Teile geschrieben hat. Ich lese noch die nächsten Verse, das ist ganz interessant. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Auch hier sehen Sie in diesem Abschnitt wieder dasselbe. Es ist ein Grundthema des Johannesevangeliums, dass er immer wieder vom Glauben schreibt und vom Unglauben. Es gibt solche, die glaubten und solche, die nicht glaubten. Und hier macht er noch eine Differenzierung, sehr interessant. Ich habe eine Predigt auf meinem Blog über diese beiden Verse 42 und 43. Da gibt es Leute, die glauben, sie bekennen es aber nicht öffentlich. Sehr interessant. Ich habe diese Predigt unter den Titel gestellt, Große Menschen, kleiner Gott, das Problem der Menschenfurcht. Ja, Jesaja hat dieses Buch geschrieben, bin ich mit den Autoren der Bibel überzeugt. Wer war aber dieser Jesaja? Wir wissen nicht so viel über ihn. Eigentlich gar nicht so viel. Das hängt damit zusammen, dass eben der große Held des Buches und das Ziel des Buches der Messias ist. Also der Prophet stellt sich hier sehr in den Hintergrund. Wir wissen, dass man vermutet, dass er aus königlichem Hause war. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass wir sehen, dass als Hiskia diese Fragen hatte bei der Belagerung von Jerusalem, was nun passieren würde, ob der Herr ihnen helfen würde, dass er immer zum Propheten Jesaja geschickt hat. Und Jesaja hat dann quasi eine Botschaft geschickt oder ist selber zurückgekommen. Er hat also direkten vertrauten Zutritt zum königlichen Haus des Südreiches. Er war wahrscheinlich aus königlichem Haus, wir wissen nicht viel. Wir wissen, dass er aus Kapitel 8, dass er verheiratet war und dass er Kinder hatte. Und dass diese Kinder ähnlich wie bei Hosea Namen bekommen haben, die mit den direkten Ereignissen seiner Zeit, damals unter König Ahas, die damit zu tun hatten. Also wir wissen, er war im Südreich, er hatte Zugang zum Königshaus, war verheiratet, er hatte Kinder und dann ist es auch schon ziemlich alles, was wir wissen über Jesaja. Viel mehr ist da nicht drin und ich glaube, es ist ganz absichtlich so. Nächste Woche werden Sie mit Simon Meyer Jeremia angucken und Jeremia lässt sehr viel, gibt sehr viel Einblick in seinen Dienst und auch in das, was mit ihm abgegangen ist während seines Dienstes. Er hat eine riesige Krise, Kapitel 12 bis 20, die schildern diese Krise, das ganz ein anderer Fokus auch. Aber von Jesaja wissen wir nicht eben viel. Also Jesaja hat es geschrieben, Südreich, wahrscheinlich guter Zugang zum Königshaus, verheiratet, Kinder. Wirkungszeit habe ich schon erwähnt, zwischen 740 und 680 vor Christus. In Kapitel 1, Vers 1 steht, dass er unter vier Königen Wirkungszeit hatte. Zweite Frage, ist eine sehr wichtige Frage, ist, an wen schrieb er denn? An wen schrieb dieser Jesaja? Wir bekommen bereits einen Hinweis in Kapitel 1, Vers 1. Dort steht nämlich, dass er eine Offenbarung bekommen hat über Juda und Jerusalem. Jerusalem war die Hauptstadt des Südreiches. Der Fokus also, der primäre, der erste Fokus des Buches Jesaja ist offensichtlich das Südreich Israels. Nun ist es klar, dass in der ersten Zeit, als Jesaja prophezeit hat, in den Jahren 740 bis dann 722, dass das Nordreich in seinen letzten Zügen stand. Und so ist klar, dass auch immer wieder Israel angesprochen wird, dass auch immer wieder von Assur die Rede ist und dass schon auch immer wieder Botschaften natürlich ergangen sind. Übrigens, kleines Detail, ist interessant, dass unter König Hiskia, als dieser Ausbruch stattfand und Hiskia dann das Passafest feierte, dass er auch ins Nordreich schickte und die Leute einlud, ich glaube, es macht noch ein anderer König, einfach diejenigen, die sich reinigen wollten und die sich dieser Erweckungsbewegung anschließen wollten, dass sie auch kommen konnten. Also es gab so sehr wohl Ausstrahlung auch ins Nordreich in seiner letzten Phase. Ganz wichtig, also erster Fokus Südreich, zweiter erweiterter Fokus ganz Israel. Dritter Fokus Völker, das ist nicht zu unterschätzen. Wenn Sie mal das ganze Buch Jesaja lesen, das ist mir erst eigentlich eine der letzten Male aufgefallen, wie oft steht, dass alle Völker eingeschlossen sind. Alle Völker. Schauen Sie mal, das ist so ein Wort, das sehr oft vorkommt. Manchmal gibt es dann schon eine spezifische Sache, das sich auf Israel bezieht, zum Beispiel in der Zukunft, aber sehr oft wird von allen Völkern gesprochen. Und wenn Sie dann die Zitate dazu nehmen im Neuen Testament, das ist immer sorgfältig zu beachten, wenn ein Zitat vorkommt aus Jesaja und angewendet wird auf die Geburt, auf das Leben, den Dienst, auf die Totenauferstehung und auch auf die Zeit des kommenden Gottesvolkes, des neutestamentlichen Gottesvolkes, so ist dem große Beachtung zu schenken. Der Fokus von Jesaja ist eben auch auf alle Völker gerichtet. Ein Beispiel, Jesaja 49, schlagen Sie auf, Jesaja 49. Jesaja 49 gehört zu den sogenannten Gottesknechtliedern. Das ist eine ganz spezielle Form des Buches Jesaja. Das sind Lieder, die ein Knecht des Herrn singt. Nun ist natürlich die Frage, wer ist dieser Knecht des Herrn? Und da ist eine gewisse Spannung auch in diesen Gottesknechtliedern drin. Zuerst einmal, manchmal macht es den Eindruck, wie wenn es Jesaja selbst wäre. Dann aber plötzlich merkt man, nein, es geht offenbar um Israel. Und drittens geht es natürlich, wenn man dann die Zitate im Neuen Testament anschaut, auch um Jesus, um den Messias. Also da ist eine gewisse Spannbreite auch drin, dieser Gottesknechtlieder. Natürlich bezieht sich dann in der Hauptsache auf den Messias. Und ich lese auf Vers 1, Kapitel 49. Hört auf mich. Achtung, es ist wieder ein Aufruf, diese Worte, es gibt sehr oft, hört, seht, schaut, siehe, das ist so ein Aufmerksam. Hört die Inseln und gebt Acht, wer ist angesprochen? Ihr Völker in der Ferne. Wenn man das Alte Testament, aber auch den Propheten Jesaja aufmerksam liest, ist der Fokus ja in erster Linie auf dem Nachkommen. Und in diesen Nachkommen Abrahams würde die ganze Erde gesegnet werden. Das steht ja in 1. Mose 12 schon. Und hier sehen wir, dass auch der Fokus sich auftut zu den Völkern in der Ferne. Der Herr hat mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Er hat meinen Mund mir ein scharfes Schwert gemacht, er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt und er sprach zu mir, du bist mein Knecht. Und jetzt kommt das nächste Ich-Form und jetzt plötzlich wechselt, du bist Israel, aha, durch den ich mich verherrliche. Ich aber hatte gedacht, ich habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst nutzlos verbraucht. Doch mein Lohn, doch steht mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn ist bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, und jetzt nochmals, um Jakob zurückzubringen. Aha, jetzt wechselt es wieder. Es ist wieder Ich-Form und jetzt wird Israel als Objekt des Dienstes dargestellt. Eben dieser ständige Wechsel ist immer wieder festzustellen. Israel aber wurde nicht gesammelt, doch ich wurde geehrt in den Augen des Herrn und mein Herr, mein Gott war meine Stärke. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen. Also jetzt gibt es ich, der Herr, Israel, und jetzt kommt es noch hinzu, es ist zu gering, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Hat jemand von Ihnen eine Studienbibel dabei? Wo wird das zitiert? Dieser Vers 6. Hat es jemand von Ihnen gleich? Schauen wir mal an, also die Parallelstellen, ich habe es jetzt auch nicht gerade im Kopf. Ja, Apostelgeschichte ist es, in Kapitel 13, richtig. 13, Vers 47, das ist das direkte Zitat, danke. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 47. Da war Paulus unterwegs und hat zuerst den Juden das Evangelium verkündigt, und hat ihnen in einer Sabbatpredigt eine der wunderbaren überlieferten Predigten in der Apostelgeschichte gehalten über die Geschichte Israels. Hochspannend, Predigtlehre aus dem Buch der Apostelgeschichte. Wir sehen einige Predigten von Petrus und auch diese hier von Paulus. Da können wir sehr viel daraus lernen über Predigen. Und dann hat er den Widerstand bekommen. Und dann lesen wir ab Vers 42, als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Und dann hat Paulus dem Folge geleistet, ist am nächsten Sabbat wieder, hat sich fast die ganze Stadt versammelt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden jedoch die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, indem sie widersprachen und lästerten. Merken Sie, Gottes Wort hat immer zwei Wirkungen. Ich weise es jetzt auf Schritt und Tritt darauf hin. Die einen hören und wollen mehr. Und was steht von den anderen hier? Sie wurden wieder voll Eifersucht. Merken Sie, dieses Motiv der Eifersucht zieht sich auch durch die ganze Bibel. Unglaublich. Sie waren eifersüchtig und widersetzten sich, widersprachen und lästerten. Und jetzt kommt Paulus und hat sich nicht zurückgezogen, politisch korrekt, sondern, was hat er gesagt? Er hat es noch auf die Spitze getrieben. Er hat das Argument gebracht, das das Fass zum Überlaufen brachte. Er sagte nämlich, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da es aber von euch stoßt, Moment, Achtung, was können Menschen machen? Sie können das Wort von sich stoßen. Gutachten, wenn diese Worte stehen. Auch das, wir hören es nicht gerne, aber es steht immer wieder. Sie haben das Wort von sich gestoßen. Der Mensch handelt voll verantwortlich. Und lesen Sie mal, was da noch steht. Und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet. Was für eine Aussage. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Und wie begründet er das? Mit Jesaja 49, Vers 6. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Wir sehen also in Jesaja 49, der Prophet selbst in der Ich-Form. Dann sehen wir offenbar Israel, der auch Gottes Knecht ist. Dann sehen wir jemanden, der an Israel einen Dienst tut. Dann könnte man auch sagen, das ist wieder der Prophet, aber es ist auch der Messias. Und jetzt wendet Paulus sogar auf seinen Missionsdienst diesen Vers an. Also noch eine weitere Erweiterung dieses Verses. Was ich damit sagen will, ist, dass Jesaja sich nicht nur an Israel richtet, sondern sehr klar weltweit an alle Völker der Erde. Das steht immer wieder im Jesaja. Und dann steht noch von der Reaktion der Heiden. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Ich habe jetzt das Mikro näher, damit man mich besser versteht, aber jetzt knallt es manchmal halt. So, und das ist noch ganz wichtig. Wir sehen die zwei Wirkungen dieses Wortes Gottes. Die einen werden eifersüchtig und widersetzen sich. Und was passiert mit den anderen, Vers 48? Sie wurden froh und priesen. Das ist immer die doppelte Wirkung von Gottes Wort. Gottes Wort verändert zum Segen und zum Fluch. Das ist so. Sie wurden froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Interessante Formulierung. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Sie sehen also, dass Jesaja hier angewendet wird auf das neutestamentliche Gottesvolk und auf die Bekehrung der Heiden. Also hier die Erweiterung, an wen das geschrieben ist. Dritte Frage, zu welcher Zeit wurde Jesaja geschrieben? Wir haben das bereits behandelt, es ist eine Epoche von zwischen 740 und 680 vor Christus. Und hier muss ich noch etwas anfügen. Es gibt zwei große Teile in Jesaja. Der erste Teil besteht aus Kapiteln 1 bis 39 und der zweite große Teil Kapitel 40 bis 66. Nun ist es so, wenn man den ersten Teil liest, dass man sehr oft die Worte hört über Assur, Assyrien, Assur, Assyrien. Das kommt die ganze Zeit vor. Zum Beispiel Kapitel 10. Ich mache ein Beispiel. Schlagen Sie mit mir auf, Jesaja 10. Ich merke schon jetzt, ich plaudere jetzt mich nicht durch das Buch, sondern ich hüpfe durch das Buch. Hin und her und rauf und runter. Die Bibel ist eben voll gegenseitiger Bezüge. Jesaja 10, Vers 5. Direkt vorangegangen ist auch wieder ein Segen und ein Fluch oder ein Heilslied und ein Gerichtslied mit mehreren Strophen, die jeweils mit einem Refrain abschlossen. Und dieser Refrain heißt, bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt und seine Hand bleibt ausgestreckt. Solche Dinge sind auch wichtig, Wiederholungen. Das sind Strophen eines Gerichtsliedes und eines Heilsliedes. Und dann kommt Kapitel 10, Vers 5. Wehe, Achtung, wieder so ein Schlüsselwort, ein Weheruf. Assyrien, der Rute meines Zornes, der in seiner Hand den Stock meines Grimms trägt. Eine Verdoppelung hier, ein Parallelismus, der verstärkt. Was ist Assyrien, sagt Gott? Es ist die Rute meines Zorns. Ich habe mal geschrieben, ich glaube in der Bibel ist in 4. Mose, Hesekiel und nochmals in einem alttestamentlichen Buch. Ich habe gesagt, wenn man den Ausdruck des Zornes Gottes aus der Bibel rausnimmt, dann muss man an ziemlich vielen Stellen die Schere ansetzen. Kapitel 10, Vers 5 steht, dass Assyrien ein Instrument von Gottes Zorn ist. Und gegen eine gottlose Nation werde ich ihn senden, um gegen das Volk, dem ich zürne, will ich aufbieten, damit er Beute macht und Raub holt und es zertritt wie Kot auf der Gasse. Was für ein Vergleich. Ich habe gesagt, die ganze Zeit kommen Bilder. Zertreten wie Kot auf der Gasse. Kein sehr schönes Bild, aber ein eindrückliches. Aber er meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern er nimmt sich vor, Völker umzubringen und auszurotten, und zwar nicht wenige. Was sagt hier Gott? Assyrien ist das Instrument seines Zorns, um Völker zu richten. Diesen Auftrag nimmt Assur wahr, es geht aber in Vers 7 über diesen Auftrag Gottes hinaus. Und das ist genau, was die Menschen machen. Sie nehmen ihre Verantwortung nicht wahr, sondern sie gehen darüber hinaus. Und wir sehen sogar noch einen Einblick in das Innere der Herrscher Assurs, da steht, denn er spricht, sind nicht alle meine Fürsten Könige? Ist nicht Kalne wie Karkemisch, eine wichtige Schlacht fand in Karkemisch statt, Hamat wie Arpad, Samaria wie Damaskus, die alle habe ich eingesackt. Hello, I am the champion, I am number one, die anderen sind number two, three, four, five, six und so weiter. Das ist ihm in den Kopf gestiegen. Wie meine Hand sich der Königreiche der Götzen bemächtigt hat, deren Götterbilder doch mächtiger waren als die von Jerusalem und Samaria, und wie ich es mit Samaria und ihren Götzen gemacht habe, sollte ich es nicht auch mit Jerusalem und ihren Götzenbildern machen? Ja, kein Problem, sack ich auch noch ein. Und dann sagt Gott als Antwort auf diesen Stolz, auf diese Überheblichkeit des Instrumentes seines Zorns, Vers 12, und es wird geschehen, wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, so will ich Vergeltung üben an der Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assyrien und an dem Trotz seiner hochfahrenden Augen. Sehen Sie, wenn wir die Propheten nicht hätten, würden wir genau solche Sätze fehlen. Gott gibt Einblick, wie er Völker ansieht. Was ist dann das Problem dieses Volkes? Es ist das Problem des Stolzes. Es ist das Problem der Überheblichkeit und es ist das Problem des Trotzes. Das ist immer wieder spannend zu lesen, auch bei diesen Völkergerichten, dann Kapitel 13. Denn er sprach, durch die Kraft meiner Hand habe ich es vollbracht und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Das ist genau das Grundproblem des rebellischen Menschen, dass er sich an die Stelle Gottes setzt. Und es ist heute noch genau dasselbe. Und hier sagt Gott im zweiten Teil von Jesaja immer wieder, ich bin es, wir haben es im 43. Kapitel gelesen, es ist kein anderer neben mir, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Er sagt in Kapitel 43, Vers 7, ihr seid zu meiner Ehre geschaffen. Das heißt, Götzendienst heißt, der Mensch raubt Gott seinen Platz und das kann er nicht ungeschehen lassen, darum muss er richten. Und es ist heute noch genau dasselbe. Wenn wir das Gefühl haben, es aus eigener Kraft zu schaffen, uns selber auf den Thron sitzen, dann rauben wir ihm den Platz und wir können sicher sein, das kommt nicht gut heraus. Durch die Kraft meiner Hand habe ich es vollbracht und durch meine Weisheit, denn ich bin klug, ich verrücke die Grenzen und ihre Vorräte plündere ich und stürze wie ein Starker die Thronen hinab. Und dann Vers 15, rühmt sich auch die Axt gegen den, der damit haut? Wieder ein Bild, merken Sie den Vergleich? Die Axt gegen den, der damit haut. Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie führt? Was für ein eindrücklicher Vergleich. Als ob der Stock den schwänge, der ihn aufhebt. Als ob die Rute den erhöbe, der kein Holz ist. Kommt richtig Ironie rein. Darum, wieder ein Bindewort, wird der Herrscher, der Herr der Heerscharen unter den Fetten Assyriens die Schwindsucht senden und unter seinen Edlen einen Brand anzünden und das Licht Israels wird zum Feuer werden und sein Heiliger zur Flamme und so weiter. Sie sehen also, dass hier in diesem ersten Teil sehr stark Assur in den Vordergrund gerückt wird, weil das eben der mächtige Feind war in der ersten Wirkungszeit des Propheten Jesaja. Wenn wir den zweiten Teil nehmen, des Buches Jesaja, dann ist plötzlich ein ganz anderer Tonfall da. Und das hat ja die Ausleger dazu geführt, dass sie gesagt haben, das ist so anders geschrieben, so ein anderer Tonfall, da sind so viele Dinge weg, zum Beispiel eben Assur, das muss eine ganz andere Zeit, ein ganz anderer Verfasser gewesen sein. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin der Überzeugung, wie Jesus auch oder Johannes, dass Jesaja das ganze Buch geschrieben hat. Ich sehe nicht, warum ich das aufteilen wollte, aber gehen Sie mit mir mal in Kapitel 5, nach Kapitel 45. Zweiter Teil von Jesaja, Kapitel 45. Was prophezeit da der Herr durch Jesaja? So spricht der Herr zu, und es kommt ein wichtiger Name, Kyrus, seinem Gesalbten. Aha. Hier spricht Jesaja in Jesaja 45, Vers 1 zu Kyrus. Das ist nicht mehr Assur, das ist nicht mal mehr Babylonien, das ist nachher, was nachher kommt. Kyrus, von welchem Staat sprechen wir hier? Babylonien ist auch schon vorbei. Persisches Reich, genau. Hier ist eine Prophezeiung auf die Zeit der Perser. Und wenn Sie dann Daniel anschauen werden, werden Sie sehen, Daniel hat ja während dieser ganzen Zeit bis in die persische Regierungszeit hinein geherrscht. Und hier ist die Rede dann von dem Aufruf, den Kyrus gemacht hat in Esra 1, Vers 1, nämlich, dass er Israel wieder aus der Gefangenschaft erlöst hat. Also eine ganz andere Stellung, und viele haben daraus geschlossen, dass Jesaja dann, also es nicht mehr Jesaja war, sondern irgendein anderer, und dass das nach dem Exil war und so weiter. Ich gehe davon aus, dass Gott Jesaja im zweiten Teil einfach eine prophetische Schau gegeben hat. Was ist das für Gott? Überhaupt kein Problem, dass er sich auf die Warte gestellt hat des Volkes im Exil und dem Volk im Exil Trost zuspricht. Das ist auch das ist eine ganz andere Voraussetzung. Das Volk wird ganz anders geschildert. Die wunderbaren Verse dann ab Jesaja 40, 41 zum Beispiel, 41, da steht: Och Israel, du Würmlein, und Jesaja 42, die du in Löchern haust und nicht mehr der bist, der du warst, also voll deprimiert. Da war Israel, es wird Israel gesehen im Exil. Israel gedemütigt, er der Juda weggeführt. Jesaja nimmt einen prophetischen Standpunkt ein und sagt, ja, das ist so. Und der Grund dafür ist der Götzendienst, das sagt er ganz deutlich. Aber Jesaja 40 wird ständig Gott, Götzen, Gott, Götzen, Gott, Götzen, Gott, Götzen. Das ist dann wie ein Ping-Pong, das da gemacht wird. Und Israel wird im Exil gesehen und gedemütigt. Und was passiert dann da? Es wird ihm Trost zugesprochen. Es sind doch diese schönen Verse, die wir lesen und die auch uns erbauen. Kapitel 41, Vers 10 zum Beispiel. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. In einem schwierigen Tal, in einer schwierigen Kurve im Exil, dem Volk wird Trost zugesprochen in dieser schwierigen Zeit. Also der zweite Teil, wir sind immer noch bei der Zeit, geht Jesaja auf eine prophetische Position und schaut die Zeit des Exils und die Zeit danach ein und geht am Schluss dann bis hin zum neuen Himmel und der neuen Erde, wie wir gestern gesehen haben. Mit welcher Autorität spricht Jesaja? Das nur noch kurz. Das ist ja auch wieder spannend, aber wir lesen es so oft, dass wir es fast überlesen. Da steht doch tatsächlich immer wieder, dass wer spricht? Was steht immer wieder? So spricht der Herr. Es ist direkte Rede Gottes. Es ist göttliche Rede. Mit welcher Autorität wird gesprochen? Die Propheten sprechen direkte Rede Gottes. So spricht der Herr. Eine einzigartige Legitimation. Und wir wissen, unsere Worte werden vergehen. Oder sogar, man kann noch weitergehen, unsere Worte vergessen wir selber oft. Gerade als Vater merke ich das immer wieder. Und seine Worte werden nicht vergehen. Was er gesprochen hat, das kommt zustande. Kapitel 40, Vers 48 wiederholt das immer wieder. Was ich gesagt habe, das kommt zustande. Ich habe vom Anfang her schon das Ende verkündet. Das ist die Autorität dieser Gott, der den Menschen geschaffen hat zu seiner Ehre, wie wir in Kapitel 43 gelesen haben. Dieser Gott hat einen Anspruch auf den Menschen, auf sein Volk, aber auch auf die Völker. Es ist eine weltweite Botschaft durch den Kanal von Gottes Volk. Göttliche Autorität, was er geredet hat, kommt zustande. Ich suche noch eine Stelle, um das nochmals zu lesen. Moment. Es gibt ganz viele in Jesaja 40 bis 48, ich nehme Kapitel 45 ab Vers 5. Vers 5 bis 7, Jesaja 45, Vers 5 bis 7. Wer spricht? Mit welcher Autorität? Gott spricht. Und wer ist dieser Gott? Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst keiner. Sie merken, es wird ständig wiederholt, betont. Es ist ein Ausruf Gottes, eine Deklaration Gottes. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache, merken Sie wieder Licht, Finsternis, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Interessante Formulierung. Ist gut, wenn wir uns auch solche Formulierungen auch achten. Ich denke manchmal, dass wir zu schnell ein bestimmtes theologisches System auf den Bibeltext drücken und damit auch vieles unterdrücken, was einfach hier steht. Ich habe von klein auf die Bibel angelesen. Ich bin jetzt über 40 Jahre alt und ich habe immer gesagt, ich möchte die ganze Schrift lesen. Lesen Sie die ganze Schrift. Die Verse, die Sie irritieren, nehmen Sie das wie D.A. Carson ins Gebet. Nehmen Sie die auf, markieren Sie sie in Ihrer Bibel, nehmen Sie sie in ein Gebetsbuch hinein. Und denken Sie darüber nach, bitten Sie Gott, tragen Sie diese Fragen auch, was Sie irritiert, in die Gemeinschaft hinein, wie ich es am Sonntag erklärt habe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Wir werden auch im Amos ganz ähnliche Formulierungen vorfinden. Das ist die Autorität dieses Gottes, dieses Weltenschöpfers und dieses herrlichen Retters, der alles zu seinem Ziel und zu seiner Ehre, nicht zu unserer Ehre, hinausführen wird. Natürlich sind wir durch Christus seine Braut und werden mit ihm kommen, und das ist reine Gnade. Nächste Frage: Was ist der unmittelbare Fokus des Buches? Wenn Sie mal hingehen, und ich habe jetzt bereits einige Dinge erwähnt, die ich jetzt wiederholen kann, wenn wir nochmals ins erste Kapitel zurückgehen, der erste Fokus des Buches ist Gottes, das Südreich und der Zustand so in den Jahren ab 740. Als das angefangen hat, war das Volk im Wohlstand. Es ging ihm eigentlich so gut wie kaum noch je zuvor. Es hatte alles. Wir werden ganz ähnliche Worte bei Amos hören, ganz ähnliche Worte, weil das zu einer ähnlichen Zeit geschrieben wurde. Und das Anliegen des Gottes war, sein Volk aufzurütteln und zur Umkehr zu rufen. Er sagte im Kapitel 1, wir haben es gestern gelesen, dass ihr Gottesdienst feiert, das ödet mich an. Dass ihr eure Opfer bringt, ist ja schön und gut. Aber da herrschen Zustände bei euch, die zeigen, dass ihr mich überhaupt nicht ernst nehmt. Lesen wir aus Kapitel 28 noch einige Verse. Jesaja 28. Entschuldigung, es ist Kapitel 29. Kapitel 29, Vers 13. Weiter spricht der Herr: Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mit seinen Lippen ehrt, während doch es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Was sagt Gott hier von diesem Volk? Sie machen es nur äußerlich. Sie machen es nur der Form halber. Es ist angelerntes Menschengebot. Wir würden heute sagen, ein frommes Bekenntnis. Aber wie steht's mit dem Leben daneben? Was spricht wohl lauter, sagt Gott? Was ist wohl wichtiger, dass ihr schön fromm eure Pflichtübungen macht und euch damit denkt, da sind wir fein raus, oder ist es wichtiger, wie ihr lebt? Manchmal wird das gegeneinander ausgespielt. Ich sage nicht, dass der Gottesdienst nicht wichtig sei. Zu einem frommen Leben gehört das Leben in einer christlichen Gemeinschaft. Um das ganz deutlich zu sagen, ein Christ alleine, der das Gefühl hat, ich und mein Gott alleine, der widerspricht dem Alten und dem Neuen Testament, der lebt nicht so, wie Gott es haben möchte. Er lebt gegen das Gesetz Gottes und er lebt außerhalb des Schutzbereiches. Er verachtet die Braut Christi. Um das ganz deutlich gesagt zu haben, sage ich nicht, ich erfunden. Das ist ein Problem unserer Zeit der Vereinzelung und der Individualisierung. Und ich weiß, es gibt Phasen, wo wir fast durchdrehen in gewissen Gemeinschaften. Ja, das stimmt. Aber Gott hat sie uns gegeben, auch als Korrektiv. Was sagt hier Gott zu seinem Volk? Es geht um eine Frage der Priorität. Es geht nicht darum, dass es nicht wichtig wäre, Gottesdienst zu feiern. Aber er sagt, weil es eben nur eine äußere Form ist, ist es ein Problem. Dieses Volk ehrt mich nur mit dem Mund. Es ist ein äußeres Menschengebot. Wer eine Studienbibel hat, wo wird das zitiert? Ich weiß, ich bin etwas penetrant heute Morgen, aber ich möchte Sie darauf hinweisen, gehen Sie unbedingt diesen Bezügen immer nach. Matthäus Kapitel 15. Schlagen wir mal noch kurz auf. Matthäus 15 sind wir mitten im Dienst von Jesus. Und er spricht zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, zu seinem Volk und sagt: Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Was passiert hier? Jesus wendet hier das Jesaja-Wort auf das Volk Gottes an. Und er spricht hier an die Pharisäer. Nun hat sich in der zeitgenössischen christlichen Landschaft so etwas etabliert, worüber ich gar nicht glücklich bin. Man spricht sehr schnell von Pharisäern und gesetzlichen Leuten. Ich habe einen Aufsatz geschrieben über den lieblosen Dogmatismus, das kann man mal nachschlagen, liebloser Dogmatismus und Haniel Blockt, und auch über Gesetzlichkeit. Ich denke, da herrschen große Missverständnisse. Bitte verstehen Sie mich richtig. Ein Mensch, der nach den Geboten Gottes lebt, der ist nicht gesetzlich, sondern er lebt nach den Geboten Gottes. Und es ist ja nicht die Legitimation von ihm selbst, sondern er bezieht sich auf eine Anordnung, die Gott zum Schutz und zum Wohl gegeben hat und die seinem Charakter entsprechen. Menschen, die nach Gottes Geboten leben, sind nicht gesetzlich. Das Problem ist, wenn wir nicht nach Gottes Geboten leben, dann folgen wir nicht keinen Geboten. Ein Theologe hat das sehr gut formuliert: Es gibt keinen Menschen ohne Gebot. Und genau das haben eben die Pharisäer gemacht. Die Pharisäer haben eigene Gebote an die Stelle von Gottes Geboten gesetzt. Und hier wird es eben gefährlich. Wir müssen ja nicht denken, dass Menschen, die ganz offensichtlichen Geboten der Bibel nicht gehorchen, keine Gebote hätten. Sie haben einfach ihre eigenen Gesetze. Und jemand hat gesagt, es ist fürchterlich, in die Hände der Menschen zu fallen und ihre eigenen Gebote. Dann entstehen plötzlich neue Vorschriften, so wie es seit Anfang der Kirche war, und dann ist plötzlich die Freiheit des Christus nicht mehr da. Christus befreit uns nicht zur Gesetzlosigkeit, sondern Christus befreit uns dazu, seinen Geboten zu folgen. Ja, der neue Mensch strebt gerade danach, seinen Geboten zu folgen und sich seinem Gesetz zu beugen. Es ist ihm eine Freude und er merkt, dass dadurch Landgewinn ist. Es ist keine trübsinnige Sache, sondern es ist eine Freude, es ist eine Kraft des neuen Lebens, die ihn der nicht zieht, das Gesetz zu halten. Ich könnte noch viel mehr darüber sagen, ich wollte das einfach noch kurz einfließen lassen, weil sehr viel Missverständnisse über diesen Begriff in Umlauf sind. Es gibt keinen Menschen ohne Gebot. Das Problem des Volkes war, dass sie damals Menschengebote an die Stelle von Gottes Geboten setzten. Das ist das Problem damals bei Israels zur Zeit von Jesu Dienst und es ist genau das Gleiche, die gleiche Herausforderung auch zur heutigen Zeit. Der unmittelbare Fokus ist also Gottes Volk, der Zustand, und wir sehen, dass er eben auf das Herz blickt. Er geht auf die Schaltstelle des Menschen. Er geht über das äußere Verhalten hinaus und fragt, steckt denn dahinter? Wir haben gesehen, es steckt Eigenwille, Trotz, Eifersucht, Zorn. Ja, solche Dinge kommen oft vor, auch bei den Völkern dahinter, und es ist auch unser Herz. Und darum geht es Gott in erster Linie. Was ist denn der mittelbare Fokus des Buches? Nächste Frage, damit habe ich ja schon immer wieder begonnen und gezeigt. In erster Linie waren es damals einerseits die Situation vor der Wegführung des Nordreiches und dann im Exil und nach dem Exil. Das ist der unmittelbare Fokus des Jesaja-Buches. Die Missstände dort aufzuzeigen, und wenn ich vorher gesagt habe, Missstände sind es nicht nur innere Missstände, sondern diese Missstände haben sich schon ausgewirkt. Ich muss doch noch ein Beispiel bringen, Jesaja 57. Jesaja 57, was war denn ein solcher Missstand? Entschuldigung, es ist 58. Da ruft Jesaja: Rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie ein Schofarhorn und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag und erheben den Anspruch, meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Das ist doch alles toll, oder? Sie verlangen gerechte Urteile. Und dann sagt Gott, und sie fragen ihn dann, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle Arbeiter an. Was ist da passiert? Fromme Übungen, Gebete, Fastenzeiten. Wahnsinn, ne? Und wir sagen, ein frommes Volk. Und was sagt Gott? Schau mal, was ihr am Sabbat macht. Was ist denn mit meinem vierten Gebot? Ein Tag Ruhe in der Woche. Eure Geschäfte sind ja immer offen. Und was macht ihr am Sabbat? Am Tag, an dem ihr eben zur Ruhe kommen sollt und nicht nur ihr selbst. Im Gesetz steht auch eure Tiere und eure Angestellten. Was macht ihr denn mit diesen Tieren und mit diesen Angestellten? Ihr treibt sie an, steht hier. Und was steht im Gesetz? Sie sollen zur Ruhe kommen. Gewähre auch deinen Arbeitern Ruhe. Sehen Sie, was in unserem Herzen ist, diese Trotz, diese Gier, dieser Zorn, der wirkt sich irgendwann aus auf die Gesellschaft. Es ist natürlich nicht einfach so, dass Gott sagt, der Hauptsache da drin ist alles in Ordnung. Wenn es drin nicht in Ordnung ist, wird es auch draußen nicht in Ordnung sein. Aber Gott beginnt innen. Und das wirkt sich auf den Alltag aus. Siehe, er fastet, um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt? Wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Schon ironisch, ne, wie er das so beschreibt. Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Weg? Rhetorische Frage. Nein, natürlich nicht. Also, der mittelbare Fokus ist immer auch Herz, Zustand des Volkes. Damals im Exil, nach dem Exil und darüber hinaus für das ganze Gottesvolk bis ans Ende der Erde. Und ich denke, und das ist auch wichtig zu sagen, lesen Sie bitte nicht Jesaja und sagen, ja, das ist für irgendwelche andere Zeiten. Ich hoffe, Sie merken, wie nah das Jesaja zu mir kommt. In mein Herz, in meine Zeit, in meine Umstände. Trotz, Stolz, Ärger, offene Geschäfte, keine Zeit mehr für Gott. Ist das auch heute? Könnte das noch ein Thema für uns sein? dass wir uns ablenken? Ich denke schon. Hier werden dann die Brücken, von denen ich spreche. Jesaja, Jesus, wir. Was sind die Brücken? Da entstehen eine Menge Brücken. Ja, ich habe noch einige Minuten, um inhaltliche Pakete zu schnüren. Inhaltliche Pakete, genau. Ich habe schon gesagt, Jesaja zerfällt in zwei Teile. 1 bis 39, 40 bis 66. Eigentlich müsste man es noch genauer formulieren. Jesaja hat zwei große Teile und in der Mitte einen geschichtlichen Keil. Diese drei Kapitel, 36 bis 39 oder 4 Kapitel, sind so wie ein geschichtlicher Keil, so wie eine Scharnierstelle innerhalb des Buches. Sie zeigen, woher kommt die wahre Hilfe und wo soll man eben nicht suchen. Hiskia im Kontrast dargestellt und übrigens auch sehr spannend, dass dort beide Völker erwähnt sind, zuerst Assur und nachher Babylonien. Es scheint so wie auch eine wunderschöne literarische Mitte zu sein des Buches Jesaja, ein geschichtlicher Keil. Dann haben wir im ersten Teil 1 bis 36, können wir mehrere Unterteilungen machen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Man könnte sagen, Jesaja 1 bis 6 ist eine erste Einheit, viele Gerichtsansagen, eine Diagnose, Zustandsbeschreibung, enden mit der Berufungsgeschichte Jesaja. 1 bis 6 ist ein erstes inhaltliches Paket. Zweites Paket, Kapitel 7 bis 12, wo wir beginnen mit der Immanuels Geschichte und dem zur Zeit von König Ahas, dem Gericht, ich habe was daraus vorgelesen über Assur, und endend mit dem Kommen des Messias und dem Heilslied in Kapitel 12. Also 1 bis 6, 7 bis 12, nachher kommen Völkergerichte, 13 bis 23, und dann ab Kapitel 24 kommen Gerichte über die ganze Erde, 24 bis 27, über Gottes Volk. Und dann sind sich die Ausleger nicht so ganz einig, kommen einige weitere Gerichts- und Heilsankündigungen, Kapitel 28 bis mit 35. Also 1 bis 6, 7 bis 12, 13 bis 23, 24 bis 27 und dann 28 bis 35. Dann der geschichtliche Einschnitt, 36 bis 39. Dann der zweite Teil mit 40 bis 48. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit gehabt, ich hätte noch was vorbereitet gehabt für 40 bis 48. Ganz ein wunderschöner Abschnitt, Gott und die Götzen. Gott und die Götzen, Israel im Exil. Wunderschön, wir lernen sehr viel in diesen Kapiteln über Gott und sein Wesen. Ich habe die ganze Gotteslehre, die ich lehre, eigentlich vor allem auf Jesaja 40 bis 48 basiert. Dann ab Kapitel 49 kommen die Gottesknechtlieder. Ich würde sagen, das geht mal so bis 53. Es ist auch wieder unterschiedlich, wie sie es anordnen. Einige sagen in diesen letzten Kapiteln, dass die einen sagen, das beginnt dann ab Kapitel 56 bis 66, sei der letzte Teil. Andere sagen erst ab 58, das sind Streitfragen, sagen, das kann man so oder so sehen. Ich denke, Gottesknechtlieder bis so ungefähr Kapitel 43, 44, 55 kann man auch noch dazu nehmen. Einige nehmen noch das 56. dazu. Und dann ab Kapitel 57 oder 58 bis zum Schluss der Fokus des Kommen Gottes in Herrlichkeit. Die Herstellung, der neue Himmel und der neue Erde, Gericht und Segen. Also zweiter Teil 40 bis 48, 49 bis 57, dann 58 bis 66. Das wären, wenn man das so einteilen würde. Mich befriedigt das ehrlich gesagt nicht ganz, diese Einteilung, weil ich finde, es ist ein Ganzes. Die Zweiteilung sehe ich deutlich mit dem geschichtlichen Einschnitt. Und jemand hat es gut gesagt, eigentlich ist es ein Buch voller, eine Fülle an ganz verschiedenen Prophezeiungen, Gerichts- und Heilsliedern und ganz verschiedenen literarischen Ausarbeitungen. Ja, jetzt habe ich einiges gesagt über Jesaja. Die Begriffe lasse ich nun mal weg. Jetzt fände ich es wichtig, dass Sie nach dieser Einheit nochmals kurz die Köpfe zusammenstecken und einander nochmals sagen, wo befinden Sie sich zurzeit, was haben Sie aufgenommen, vielleicht haben Sie das eine oder andere noch nicht aufschreiben können, schreiben das noch nach. Ich werde es in ein paar Minuten mit Gebet abschließen. Für heute Morgen, neben den Studienbibeln nutzen Sie auch Hörbibeln. Ich höre oft www.schlachter2000.de, die ganze Schlachterbibel auf dem Internet frei verfügbar. Wenn ich müde bin, Kopfschmerzen habe oder einfach sonst übernächtigt, dann höre ich mir die Bibel an. Hören und Lesen ist auch sehr schön, wenn man eine Bibel dabei hat und sich das vorlesen lässt. Was für eine wunderbare Möglichkeit. Und lesen Sie auch einander vor. Frauen, lest euren Männern vor. Männer, lest euren Frauen vor. Mütter, lest euren Kindern vor. Großmütter, lest euren Enkeln vor und so weiter. Euren geistlichen Kindern. Eine wunderbare Möglichkeit, die uns auch das Internet erschließt. Und so möchte ich gerne abschließen mit Gebet, dass Sie dann auch etwas verdauen können und Nahrung für den Körper zu sich führen. Vater, ich bin selber überwältigt wieder von diesem Buch des Propheten Jesaja. Der Name sagt es schon, Jesus rettet. Er ist der Retter. Ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass dein Wort wirkt, dass niemand in diesem Saal sich im Unklaren bleibt, wo seine Rettung herkommt. Viele Völker und viele Menschen sind den Weg gegangen, dass sie sich widersetzt haben, gelästert haben, das von sich gestoßen haben. Wie schade. Ich bitte dich, dass du harte Herzen aufbrichst durch dein Wort und deine Gnade, dass wir unser Elend immer wieder neu erkennen. Und ich habe das Gefühl, das Bewusstsein wird stärker meines eigenen Elends, aber gleichzeitig auch das Bewusstsein der Herrlichkeit dieses Rettergottes, der uns von außen Hilfe zukommen lässt. Danke, dass wir zu jeder Zeit zu dir schreien dürfen, dass du uns sagst, hab keine Angst, ich bin mit dir, ich bin dieser starke, dieser mächtige Gott, du bist zu meiner Ehre geschaffen, du bist wertgeachtet und ich habe alles dahin gegeben. Der Vater hat seinen einzigen Sohn hingegeben, von seinem eigenen Volk zum Tod geschlagen, wie es Petrus in der Apostelgeschichte sagt, wie eindrücklich. Und bitte hilf uns, dass wir darauf so antworten wie Jesaja. Hier bin ich, sende mich. Und ich bitte dich jetzt auch um einen guten Appetit und um gutes Verdauen und um gute Gespräche und danke dir, dass wir das hier alles in Ruhe tun durften und dürfen. Das ist ein Segen. Amen.
Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Mithineinnehmen. Und wir sind tatsächlich froh um die Pause, bis es um 16 Uhr weitergeht mit dem Römerbrief. Und wir sind froh, dass es morgen noch weitergeht. Wieder herzlich willkommen auch den Tagesgästen um 9.45 Uhr. An den anderen behüteten Rückweg.